Der Bibeltext wird von Epheser Kapitel 1, Vers 15 bis 17. Wir schlagen auf unsere Bibel. Der Bibeltext wird von Epheser 1, Vers 15 bis 17. Ich werde laut vorlesen. Weshalb auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben an den Herrn Jesus, der in euch ist, und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, nicht aufhöre, für euch zu danken, euer Erwärmen in meinen Gebeten, auf dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Das war's, die Bibellesung. Ich lade nochmal Sie alle zu beten. Gott, den wir als Vater nennen dürfen, wegen Jesus Christus, dein Sohn. Wir kommen zu dir heute. Lasse diese kurze Zeit nicht einfach weggehen. Segne jede von uns. Antworte unsere Ringen. Gib uns Kraft durch dein Wort. Gott sei mit uns. Sei mit deinem Knecht, sodass die Grenze von deinem Knecht dein Macht nicht begrenzt. Sprich in unserem Herz. Wir danken dir, Gott, für diese Zeit. Im Namen Jesus beten wir. Amen. Ich habe keinen Bock, vier Wörter. Ich habe keinen Bock. Wenn diese vier Wörter zu unserem Lebensmotto werden, ist es gefährlich für unser Leben. Ich nenne ein Beispiel. Ich habe keinen Bock, um mit dir auszugehen. Versuch mal so mit deiner Frau zu sprechen. Es ist nicht nur gefährlich für unser Leben, sondern auch für unseren christlichen Glauben. Ich habe keinen Bock, die Bibel zu lesen. Ich habe keinen Bock zu beten oder zu evangelisieren. Wie kann sowas passieren? Wie können wir das Problem lösen? Wie können wir in unserer Berufung als Christen standhaft bleiben? Später werden wir uns das Leben eines großen Propheten des Alten Testaments anschauen. Dieser Prophet ist sehr interessant, dass sich seine von Gott aufgetragene Aufgabe von anderen Propheten unterscheidet. Man könnte seine Aufgabe als seltsam bezeichnen. Aber wir können von diesem Propheten lernen, wie er seine Pflichten trotz ihrer Merkwürdigkeit gewissenhaft erfüllt. Paulus schrieb einen langen Satz von Vers 3 bis 14, dessen Inhalt das Lob an Gott, den Vater, ist. Danach handeln die Verse 15 bis 17, die wir gerade gelesen haben, um seine unendliche Dankbarkeit. Warum ist er dankbar? weil von dem Glauben seiner Leser gehört hat, nämlich der Gemeinde von Ephesus. Weil von der Liebe der Epheser zu allen Heiligen gehört hat. Paulus erinnert sich auch immer in seinen Gebeten an die Epheser. Paulus bat in seinem Gebeten, dass Gott den Ephesern Erkenntnis bringen würde, sodass die Menschen des Ephesus Gott erkennen. Die Wechselbeziehung zwischen dem Gebet und nicht aufhören, dankbar zu sein, sind eng miteinander verbunden. Paulus konnte nicht aufhören, Danke zu sagen, weil betete. Paulus konnte beten, weil nicht aufhörte, Danke zu sagen. Nochmal. Paulus konnte nicht aufhören, Danke zu sagen, weil betete. Paulus konnte beten, weil nicht aufhörte, Danke zu sagen. Wenn wir für unsere Brüder und Schwestern oder für unsere Gemeinde beten, dass sie Gott richtig erkennen, und wenn wir hören, dass unsere Brüder und Schwestern in ihrem Wissen über Gott wachsen, ihr Glaube und ihre Liebe stärker wird, werden wir nicht aufhören können, dankbar zu sein. Wenn wir nicht aufhören können, dankbar zu sein, werden wir wiederkommen, um für unsere Brüder und Schwestern zu beten. Und das wird sich immer wiederholen. Das ist wie eine Kette. Und wo ist die Grenze dieser Kette? Es gibt keine Begrenzung. Da wir für unsere Glaubensgeschwister beten, dass sie Gott erkennen, und Gott zu erkennen wird endlos sein. Denn Gott ist unendlich und die Quelle von allem. Gott zu erkennen wird endlos sein. Seine Liebe zu erfahren wird endlos sein. Je besser wir Gott erkennen, desto mehr überfließt die Freude in uns. Wir werden durstig nach der Quelle dieser Freude. Das ist das Geheimnis von Paulus, dem Hirten, der betete, dass die Gemeinde Gott erkennen möge. Das ist das Geheimnis von Paulus' Dankbarkeit, die kein Ende findet. Das ist das Geheimnis der immer fortfahrenden Gebete von Paulus. Paulus hörte von der Liebe der Epheser zu allen Heiligen, was bedeutete, dass die Gemeinde in Ephesus die Trennmauer zwischen Juden und Nichtjuden zerstört hatte. Und was ist die Trennmauer zwischen uns und unseren Glaubensgeschwistern? Lieben wir nur die Menschen, die wir mögen? Martin Luther sagte, die Liebe Gottes findet nicht das, was ihr liebenswert ist, sondern schafft es. Die Liebe des Menschen entsteht durch das, was ihm liebenswert ist. In Vers 16 steht, und wegen dir konnte auch ich nicht aufhören, dankbar zu sein. Wenn die Zeitform dieses Satzes in seiner Originalsprache betrachtet wird, fällt auf, dass es im Präsens geschrieben wurde. Was bedeutet, dass als Paulus diesen Dankensbrief an Gott schrieb, seine eigene Dankbarkeit in ihm wieder neu erwachte. Stellt euch das mal vor. Paulus war im Gefängnis, in seinem eigens gemieteten Haus, hielt Schreibmaterial und schrieb auf Papier. Als schrieb, überflutete sein Herz mit Freude. Können wir Paulus' Gefühle in diesem Zeitpunkt nacherfinden? Obwohl Paulus Gott unendlich dankbar war, bedeutet es nicht, dass er zu jeder Minute dankbar war. Es bedeutet, dass er Gott regelmäßig dankte, in seiner Gebetszeit als auch in seiner nicht spezifisch zum Beten geplante Zeit. Paulus Gebetszeit war am Morgen, Mittag und Abend, normalerweise 3 Stunden pro Tag. Wenn wir hören, dass Paulus so oft und viel betete, motiviert oder demotiviert es uns? Gott hat uns nicht aufgefordert, täglich für 3 Stunden zu beten. Jeder Mensch ist anders. Aber sicherlich hat Gott nie gesagt, dass man nicht beten soll. Im Gegenteil, er hat uns gesagt, dass wir im Gebet ausharren sollen. In Epheser Kapitel 6, Vers 18 steht, zu aller Zeit beten mit allem Gebet und flehen in dem Geiste und eben hierzu wachen in allem anhalten und flehen für alle Heiligen. Wir haben Paulus Geheimnis darüber, wie man im Gebet durchhalten kann, kennengelernt. Beten für unsere Brüder und Schwestern, damit sie Gott besser erkennen können. Nun, wie können wir in anderen Dingen durchhalten? Wie können wir in allem durchhalten? Zuerst müssen wir unsere Denkweise ändern, wenn wir etwas tun wollen. Eine Frage zum Nachdenken. Warum beharren wir auf etwas? Für Studenten zum Beispiel, weshalb müssen wir während dem Lernen durchhalten? Damit wir unser Studium beenden und dann eine gute Arbeit finden? Für Arbeiter, weshalb müssen wir in unserer Arbeit durchhalten? Damit wir ein gutes Leben haben können? Für die Hausfrauen, warum müssen wir darauf beharren, Hausarbeiten durchzuführen? Damit euer Mann euch liebt? Nun, wenn ihr Mann euch aber trotzdem nicht liebt, wie dann? Die Arbeit ist bereits anstrengend. Was, wenn er auch nach einem oder 5, 10 oder sogar bis ans Lebensende nicht liebt? Was denn? Oder für uns in der Gemeinde, warum dienen wir Gott? Warum leiten wir eine Gemeinde? Damit mehr Menschen Jesus lieben können? Damit wir mehr Menschen für Jesus gewinnen können? Was aber, wenn wir keine Menschen für Jesus gewinnen können? Was aber, wenn wir in einem 5 oder 10 Jahren niemanden für Jesus gewinnen können? Wir werden nun das Leben eines großen Propheten im Alten Testament betrachten, was ich zu Beginn der Predigt bereits angekündigt habe. Dieser Prophet ist interessant, da er von Gott eine ungewöhnliche Aufgabe erhalten hat. Wer ist dieser Prophet? Der ist Jesaja. Gehen wir zu Jesaja Kapitel 6, Vers 8 bis 9. Jesaja Kapitel 6, Vers 8 bis 9. Dieser Vers, als Gott Jesaja sandte. Ich werde vorlesen. Und ich hörte die Stimme des Herrn, welches sprach: Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich. Und er sprach: Geh hin und sprich zu diesem Volke: Hören, höret und versteht nicht, und sehen, sehet und erkennet nicht. Jesaja wird berufen, um Gottes Strafe zu verkündigen oder um die Israeliten über Gottes Strafe zu ermahnen. Was seltsam ist, ist der Vers 9. Hört ihr Israel, aber sollt ihr verstehen? Nein, ihr sollt nicht verstehen. Seht ihr Israel, aber sollt ihr erkennen? Nein, ihr sollt nicht erkennen. Wozu hat Gott Jesaja diesen Auftrag gegeben, wenn die Israeliten gar nicht verstehen sollen? Es ist, als ob Gott uns einen Auftrag geben würde, um ein Geschäft zu eröffnen, das pleite gehen wird. Es ist, als ob Gott uns beruft zu studieren, obwohl er weiß, dass es kein Erfolg sein wird. Wollen wir trotzdem, wie Jesaja, Gottes Berufung annehmen? Werden wir beharren, um Gottes Berufung auszuführen, obwohl wir wissen, dass es kein Erfolg oder nur ein kleiner Erfolg sein wird? Von den 4 Königen, Usia, Jotham, Ahas und Hiskia, hat nur ein König auf Jesaja gehört, nämlich Hiskia. Also werden wir darauf beharren, Gottes Berufung durchzuführen? Jesaja hat Gottes Berufung genommen, angenommen und seine Berufung mit Treue getan. Nicht das Ergebnis war sein Ziel, sondern Gottes Berufung. Noch einmal. Nicht das Ergebnis war sein Ziel, sondern Gottes Berufung. Wen soll ich senden und wer für uns gehen? Das sprach ich, hier bin ich, sende mich. Das ist genauso wie mit Gottes Berufung für uns, nämlich um zu evangelisieren. Wir sind dazu berufen, um Gottes Wort zu verkündigen. Wir sind dazu berufen, um zu evangelisieren. Das Ziel ist nicht, dass wir jemanden, 2 oder 1000 Menschen für Jesus gewinnen, aber dass wir Gottes Berufung verfolgen. Welch eine Herrlichkeit ist es, dass Gott uns diesen herrlichen Auftrag gibt? Welch eine Herrlichkeit, dass Gott uns seine Mitarbeiter nennt? Ich meine nicht, dass wir uns das Ziel, nämlich 1000 Menschen für Jesus zu gewinnen, nicht setzen dürfen. Aber das Grundziel sollen wir nicht vergessen, nämlich dass Gott hat uns dazu berufen, zu evangelisieren. Nochmal, leben wir in dieser Welt mit unseren eigenen Zielen? Jesaja nicht. Sein Ziel ist Gottes Berufung selbst. Deshalb tat Jesaja seine Aufgabe mit Beharrlichkeit. Okay, nun habe ich meine Einstellung über mein Ziel geändert. Ich erkenne, dass nicht ein Ergebnis unser Ziel sein soll, sondern Gottes Berufung. Aber mit der Zeit wird es immer wie schwieriger, mit Gottes Berufung standhaft zu bleiben. Manchmal fühlen wir uns, dass Gott bei uns ist und dann sind wir voll motiviert, wir geben Gas. Aber manchmal fühlen wir uns, als ob Gott nicht da wäre. Dann sind wir erschöpft. Wie können wir aber beharrlich bleiben in unserer Berufung? Wollt ihr das Geheimnis wissen? Erstens, man soll nicht nur zu bestimmten Zeiten beharrlich sein, aber durch die Reise des ganzen Lebens hindurch. Noch einmal, man soll nicht nur zu bestimmten Zeiten beharrlich sein, aber durch die Reise des ganzen Lebens hindurch. Zweitens, weshalb können Menschen nicht durchhalten? Weil sie arbeiten und von anderen gepriesen zu werden, nicht von Gott. Drittens, Beharrlichkeit ist ein Charakter, der Gott gefällt. Wir Menschen tun etwas, zum Beispiel studieren, Sport machen, kochen oder irgendetwas, weil wir ein Ziel haben. Ein Ziel zu haben, ist unsere Antriebskraft als Menschen. Die Frage ist, was für Ziele setzen wir für unsere Taten? Es ist falsch, wenn unser Ziel ist, erfolgreich zu werden. Das Ziel sollte sein, etwas zu tun, woraus unser Charakter beharrlicher und durchhaltender hervorkommt. Mit diesem Geheimnis werden wir ohne Problem eine Sache für unser ganzes Leben tun können. Ein Beispiel: Wenn wir schlanker werden wollen oder gutes Figur haben wollen, machen wir Sport. Wir befolgen Diätprogramm und so weiter. Wir machen Sport mit dem Ziel, eine gute Figur haben zu wollen. Das Ziel selbst ist schon falsch. Das Ziel sollte sein, beharrlicher zu werden. Weil wenn es unser Ziel ist, eine gute Figur zu haben, werden wir jeden Tag auf die Waage gehen. Und wenn wir nicht abnehmen, fühlen wir uns demotiviert und geben in der Mitte unseres Programms auf. So, erstens, es muss uns bewusst sein, dass es gut für unseren Körper ist, Sport zu treiben. Also treiben wir Sport. Aber nicht vergessen, das Ziel ist, einen Charakter in uns zu bauen, der beharrlich ist. Wenn wir das Ziel, dieses Ziel haben, werden wir ein Sportprogramm mit diesem Ziel planen. Zum Beispiel, wenn wir pro Monat nur eine Minute lang joggen, macht das nichts. Denn wenn wir dieses Programm für unser ganzes Leben tun, bauen wir trotzdem einen beharrlichen Charakter auf. Damit wir auch eine Ordnung in unserem Leben gebildet und eine gebildete Ordnung wird uns helfen, das Programm für unser ganzes Leben befolgen zu können. In China gibt es eine alte Frau, ihr Job ist, die Straße mit einem Besen sauber zu machen. Jeden Tag von frühmorgen arbeitet sie. In Asien ist dies eine Arbeit für niedrige Menschen, also Menschen aus der zweiten Klasse. Eines Tages wurde sie plötzlich reich. Ich habe vergessen, wie sie reich wurde. Entweder durch einen Lottogewinn oder durch den Verkauf von Aktien. Was bemerkenswert ist, dass sie ihr Job weitermacht, obwohl sie genug Geld für den Rest ihres Lebens hat. Und ein Reporter hat ein Interview mit ihr geführt und hat gefragt, warum sie ihre Arbeit weiterhin machte. Und sie antwortete: Ich habe meinen Job schon seit lange gemacht und ich werde ihn weiterhin tun, sodass ich nicht faul sein werde. So trainieren wir weiterhin unsere Durchhaltenvermögen, sodass wir im Ausführen von Gottes Werk stärker werden. Mit der Motivation, immer mehr Früchte für die Arbeit des Herrn zu bringen, wollen wir unseren Ausdauercharakter gegen die Faulheit trainieren, die unser Ausführen von Gottes Werk hemmt. Als Jesus auf die Erde kam, tat er treu und fleißig, was ihm von Gott, der Vater, aufgetragen wurde. Er hat die von Gott, dem Vater, aufgetragene Arbeit von Anfang bis ans Ende seines Lebens durchgeführt und befolgt. Er durchging den Prozess von einem Säugling zu einem Jugendlichen und Erwachsenen. Er kam nicht auf die Erde und starb gleich am Kreuz. Er musste den Prozess durchlaufen wie ein gewöhnlicher Mensch, wie uns. Jesus, das Wort, das Fleisch geworden ist. Er wurde in einem Stall geboren, arbeitete als Schreiner, unterzog sich dem Gesetz, lehrte, heilte, betete und starb am Kreuz. All diese Sachen wurden ihm von Gott aufgetragen und er führte sie alle treu und entschieden aus. Ein Missionar hat die Antwort auf sein Gebet nicht gesehen. Er wurde von Gott berufen, um das Evangelium in Ecuador zu verkündigen. Bestimmt hat er gebetet, Gott rette die Seelen, die in Ecuador wohnen, weil wenn sie nicht an Jesus als Heiland glauben, wird es unter den Stämmen in Ecuador immer einen Krieg geben. Er wurde jedoch umgebracht, noch bevor er das Evangelium verkündigen konnte. Der Missionar heißt Jim Elliot. Dieser Missionar hat mich inspiriert. Mein Sohn heißt Elliot. Ich nehme den Namen von dieser Jim Elliot. Ja, dieser Missionar hieß Jim Elliot. Im Jahr 1956 ist er mit seinen 4 Freunden nach Ecuador geflogen. Sie haben Geschenke mitgebracht und wurden am Anfang gut genommen, aufgenommen. Aber eines Tages wurden sie umgebracht. Sie haben sich nicht verteidigt, obwohl sie Waffen bereits in der Hand hatten. Und warum haben sie sich nicht verteidigt? Ein Sohn von einem der 4 Freunde fragte seinen Vater einmal, Papa, wirst du sie schießen, wenn sie dich angreifen? Der Vater antwortete, nein, weil sie noch nicht im Himmel sind, aber wir schon. Sie haben keinen Erfolg gesehen, aber sie haben Gottes Berufung mit Treue befolgt. Wir wissen manchmal nicht, was Gott mit unserer Berufung plant. Wir wissen nicht, was Gott am Ende plant. Wir sollen den Ruf Gottes ausführen, auch wenn wir wissen, dass wir scheitern werden. Unser Leben ist ein Erfolg, nicht wegen des Ergebnisses, sondern weil wir befolgen, was uns von Gott aufgetragen wurde. Wie auf Jesaja kennen wir das endgültige Ziel des Herrn nicht. In Jesaja Kapitel 6, Vers 10 steht, mache das Herz dieses Volkes fett und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sehe und mit seinen Ohren nicht höre und sein Herz nicht verstehe und es nicht umkehre und geheilt werde. Gerade wird Jesaja Verkündigung von Gott benutzt, um die Ohren von Israeliten schwer zu machen, damit die Israeliten nicht umkehren. Wie können wir Gottes Willen oder Plan vollständig verstehen? Unsere Verkündigung wird von Gott benutzt, um die Ohren anderer schwer zu machen. Wie können das verstehen? Wir werden seinen Plan nicht vollständig verstehen können, bis wir Gott im Himmel treffen. Wir wissen aber, dass sein Plan seiner Herrlichkeit dient. Ein interessantes Beispiel gibt uns Rabbi Zacharias. Ein Bauer hat ein Pferd. Das Pferd ist jedoch ausgebrochen. Wir sagen, dass es ein Pech ist. Am nächsten Morgen kommt das Pferd mit 10 wilden Pferden zurück. Wir sagen, gepriesen sei Gott. Am nächsten Tag hat ein wildes Pferd das Bein seines Sohnes gebrochen. Wir sagen also nicht mehr, dass es Gottes Gnade ist, sondern ein Pech. Aber am nächsten Tag kommen Soldaten zu jedem Haus, um Jugendlichen für den Krieg zu holen. Wir sagen wieder, Gott sei Dank, weil der Junge von dem Bauer wegen seinem gebrochenen Bein nicht in den Krieg ziehen kann. Und so weiter und so weiter. Das Fazit ist also, dass wir Gottes Plan nicht vollständig verstehen können. Gott wird uns aber später im Himmel zeigen, wie wunderbar sein Plan ist. Und wir werden sagen, wow, so schön ist dein Plan, so detailliert ist dein Plan. Und wir werden Gottes Herrlichkeit in seinen Plan sehen. Genauso wie in der Geschichte von Jim Elliot. Jim Elliot kann überhaupt nicht sehen, dass ein Stammmitglied der Hurani in Ecuador zum Glauben gekommen ist. Er kann nicht sehen, dass Gott sein Gebet geantwortet hat. Aber später wird Gottes Plan von seiner Frau weitergeführt. Die Ehefrauen von den getöteten Missionaren sind mit ihren Kindern nach Ecuador gegangen. Was für eine Kraft hat Gott diesen Frauen gegeben? Sie haben bei der Horani gewohnt und ihnen viel geholfen. Und der Hauptmann der Indianer hat die Frauen gefragt, wer sie sind und warum sie so viel geholfen hat. Und die Frau antwortete, I'm the wife of the man you killed. But the reason why we came back here again is because of God's love. Ich bin die Ehefrau des Mannes, den du getötet hast. Und der Grund, warum wir zurückgekommen sind, ist wegen Gottes Liebe. Am Ende kam der ganze Stamm der Horani zum Glauben. Und Jim Elliot hat die Antwort auf seinen Gebet nicht gesehen. Zu aller Zeit beten mit allem Gebet und flehen in dem Geiste und eben hierzu wachen in allem Anhalten und flehen für alle Heiligen. Betet fleißig, das ist unsere Berufung als Kinder Gottes. Fleht den großen Gott im Gebet an. Wir Menschen sind schwach, deswegen müssen wir beten. Das Gebet ist die Quelle unserer Kraft. Hilf uns mit der schweren Last unseres Lebens. Immer mehr werde ich durch das Gebet gestärkt. So viele Aufgaben hat der Herr mir in der Führung von MRII Bern, meiner Gemeinde, aufgetragen. Es muss so viel getan werden, um die Kirchgemeinde dazu zu bringen, Gott besser zu erkennen. Die Gemeinde führen wie ein Hirte, der nicht auch nur ein Schaf verlieren will. Kein einziges. Und die Lehre, die treu zu Gottes Wort ist, zu halten. Und oft wird Gottes Wort angegriffen. Deshalb muss ich viel lernen. Es gibt viele zum Lernen. Was es heißt, sein Knecht zu sein, zeigt mir Gott kontinuierlich, einen nach dem anderen. Es bringt meine Beine zum Zittern und mich auf die Knie, dass keine menschliche Kraft kann seine Aufgabe alleine schaffen. Aber ich sage, Gott, ich verlasse auf dich. Wir können auch sagen, Gott, wir verlassen uns auf dich. Weil er ist der einzig wahre Hirte und der Einzige, der uns Kraft geben kann. Selig sind dich, die das Wort Gottes hören, darüber reflektieren und ausführen. Lass uns beten. Lieber Vater im Himmel, wer sind wir? Menschen, die so hochmütig sind, die immer an selbst vertrauen, die immer stolz auf ihr Denken, auf ihr Charakter, auf ihr Können. Wer sind wir, Gott? Zeig uns, Gott, wenn wir zu stolz sind, dass wir eigentlich nur ein Mensch, der gar nichts machen kann. Aber Gott, wenn du uns so zeigst, hilfst du uns, damit wir nochmal widerstehen können. Hilf du uns, weil unsere Ringen, unsere Last so schwer ist. Wir bitten darum, Gott, dass du wirklich uns nicht verlassen. Aber wir glauben fest, dass du uns nicht verlässt. In allen Situationen, in aller unserem Last. Wir danken dir, Gott. Das ist unmöglich, dass du uns verlässt. Du hast dein einziger Sohn gegeben. Die größte Liebe in dieser Welt, im Universum, dass Gott seinen Sohn geopfert hat. Wir danken dir für deine Liebe. Im Namen Jesus beten wir. Amen.